Ja, liebe Männer, vielen Dank ja auch für dieses ganz tolle Lied. Ja, wir feiern Ostern. Und liebe Gemeinde, ich habe eine Frage an euch. Was hat Ostern eigentlich mit unserem Alltag zu tun? Ich meine nicht diesen Gottesdienst, nicht den Feiertag. Ich frage nach einem normalen Montagmorgen. Was hat Ostern mit Gesprächen am Küchentisch zu tun? Mit Spannungen in Beziehungen, mit unserem Miteinander hier in der Gemeinde und mit dem, was in deinem Herzen vor sich geht. Wir feiern heute voller Freude. Wir singen, Christus ist auferstanden. Wir bekennen, Jesus lebt. Und das ist keine Idee, das ist Realität. Und doch erleben wir, der Alltag ist schnell wieder da. Missverständnisse bleiben. Konflikte lösen sich nicht einfach. Innere Kämpfe hören nicht plötzlich auf. Manchmal fühlt sich unser Leben nicht nach Auferstehung an, sondern eher nach Karfreitag. Schwer, dunkel, belastend. Darum die ehrliche Frage: Hat Ostern dein Leben verändert? Oder bleibt die Auferstehung Jesu ohne Folgen für deinen Alltag? Wisst ihr, genau in diese Spannung hinein schreibt Paulus an die Römer. Bevor wir den Text lesen und unsere Predigtreihe fortsetzen, halten wir einmal kurz inne. Dieser Abschnitt steht nicht am Anfang des Briefes. Er ist die Folge von allem, was vorher kommt. Paulus hat 11 Kapitel lang das Evangelium erklärt. Er zeigt, Gott hat uns freigesprochen. Er schenkt uns seine Gnade vollkommen umsonst. Jesus hat die Rechnung für unsere Schuld bezahlt. Er starb für unsere Sünden. Und er ist auferstanden. Durch ihn haben wir ein völlig neues Leben geschenkt bekommen. Und dann kommt in Kapitel 12 der entscheidende Wendepunkt. Dort steht dieses kleine Wort, darum. Das heißt, weil Gott so gehandelt hat, weil Christus sich für dich hingegeben hat, weil du zu ihm gehörst, darum verändert sich dein Leben. Ein österliches Leben ist kein Zusatzprogramm für Superchristen. Es ist die logische Folge des Evangeliums. Wer dem auferstandenen Jesus begegnet, bleibt nicht, wie er ist. Ostern ist kein verstaubtes Ereignis der Vergangenheit. Ostern ist Kraft für heute. Du musst deinen Wert nicht beweisen. Du musst dich nicht durchsetzen. Warum? Weil Christus deine Mitte ist. Darum wächst eine neue Haltung. Du trägst andere. Du steckst zurück. Du suchst Einheit. Das ist österliches Leben. Hören wir nun auf Gottes Wort aus Römer 15. Also es geht um die ersten 13 Verse. Da heißt es, wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. An jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn aller Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais. Und der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus zeigt uns hier eine neue Wirklichkeit. Die Auferstehung verändert unser Miteinander schon heute. Wir gehen den Text in 4 Schritten durch. Erstens, Demut trägt Lasten. Zweitens, Einheit entsteht durch Gottes Wirken. Drittens, Christus erfüllt die Verheißungen und schenkt Hoffnung. Und viertens, Ostern im Alltag leben. Kommen wir nun zum ersten Punkt. Demut trägt Lasten. Paulus beginnt dort, wo es uns weh tut, und zwar bei unserem Ego. Ein verändertes Leben zeigt sich nicht zuerst in großen Worten, es zeigt sich im Alltag, im Umgang mit Menschen, die dich Kraft kosten. Vers 1, wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein Wort ist entscheidend und ihr seht das, tragen. Es heißt nicht sich durchsetzen, nicht den anderen dominieren, tragen. In der Gemeinde in Rom gab es Spannungen. Wir haben es letzten Sonntag schon gehört. Es ging um Essen und Feiertage. Die Starken sagten, ich bin frei. Und die anderen hatten Gewissensbisse. Das eigentliche Problem war nicht die Unterschiedlichkeit. Das Problem war der lieblose Umgang miteinander. In unserer Welt bedeutet Stärke oft sich durchsetzen. Im Reich Gottes gilt, der Starke trägt. Das griechische Wort für tragen meint nicht, den anderen so gerade eben zu ertragen. Tragen heißt, eine Last aufnehmen und sie bewusst mittragen. Stell dir zwei Menschen auf einer Bergwanderung vor. Der Weg ist steil und die Sonne brennt heiß. Der Aufstieg ist richtig schwer. Der eine Wanderer ist topfit und trainiert. Der andere ist völlig erschöpft. Sein Rucksack ist zu schwer. Seine Beine zittern. Jetzt die Frage, was macht der Starke? Läuft er voraus, weil er den Gipfel unbedingt als erster sehen will und ruft von oben, stell dich nicht so an, streng dich mehr an. Nein, er kehrt um. Er nimmt den Rucksack des Schwachen auf die eigene Schulter. Warum? Weil er stark ist. Er passt sein Tempo an. Er versichert darauf, sich selbst zu beweisen. Und so erreichen beide das Ziel. Das meint Paulus mit sich nicht selbst gefallen. Reife Christen tragen Lasten. Unreife verteidigen ihre Rechte. Wo gefallen wir uns selbst? Beim Recht haben, beim letzten Wort, bei festen Meinungen. Geistliches Leben bedeutet, auf das eigene Recht zu verzichten. Paulus zeigt jetzt das Ziel. An jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Das bedeutet, mein Leben ist nicht mehr auf mich ausgerichtet, aber aufgepasst. Es geht nicht darum, es allen recht zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dem anderen durch mein Handeln zu dienen. Mein Verhalten hat ein klares Ziel, den anderen aufzubauen. Darum geht es. Alles, was ich tue, hat Auswirkungen. Es baut auf oder es belastet. Paulus geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er zeigt uns das Fundament. Jesus Christus selbst, er ist das ultimative Vorbild. Denn es heißt, auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Und dann zitiert Paulus einen alten Psalm von König David. Und zwar, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Paulus zieht hier eine Linie von David zu Jesus. David liebte das Haus Gottes so sehr, dass ihm der Spott der Leute egal war. Alles, was Gott angriff, traf auch ihn. Und genauso hat Jesus uns, sein Haus, seine Gemeinde, so sehr geliebt, dass er die größten Schmähungen auf sich genommen hat. Denke an die Passionsgeschichte. Jesus wird verspottet und er schweigt. Er wird geschlagen und er wehrt sich nicht. Er nutzt seine Macht nicht, um sein Recht einzufordern. Jesus schaut nicht auf das Seine. Er schaut auf das, was uns, das heißt dem Haus Gottes, dient. Er trägt unsere Schuld. Er trägt unsere Schande bis ans Kreuz. Warum? Weil er dich liebt. Und dann kam Ostern. Der Tod konnte diese Liebe nicht festhalten. Jesus lebt. Seine Liebe lebt jetzt auch in dir. Österliches Leben ist eine innere Haltung. Sie prägt ganz praktisch deinen Alltag. Deine Geschwister und deine Gemeinde stehen an erster Stelle. Du stellst andere über dich. Du suchst nicht deinen Vorteil. Ostern befähigt uns, den Rucksack des anderen zu tragen, weil Jesus unseren bereits getragen hat. Liebe Gemeinde, wenn wir so miteinander umgehen, wird für die Welt sichtbar, das Evangelium ist stärker als alles, was uns trennt. Doch Paulus weiß, diese Haltung fällt uns nicht in den Schoß. Ja, es ist oft mühsam und alles andere als leicht. Wenn es uns schwerfällt, geduldig mit dem schwierigen Bruder oder der nervigen Schwester zu sein, woher nehmen wir dann die Kraft? Paulus zeigt uns den Weg. Und zwar, schau in die Schrift. In Vers 4 heißt es, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Gottes Wort ist mehr als Information. Es ist eine Kraftquelle. Du siehst dort Gottes Geduld, wie zum Beispiel mit Menschen wie Petrus oder Jona und vielen anderen Menschen. Das trainiert dein Herz. Wenn du siehst, wie treu Gott gehandelt hat, wächst dein Vertrauen, auch andere zu tragen. Stell dir eine Brücke vor. Wann zeigt sie ihre Stärke? Nicht, wenn sie leer dasteht. Eine Brücke zeigt ihre Stärke, wenn sie Lasten trägt. Sie ist nicht für sich selbst da. Sie ist nur dazu da, andere sicher hinüberzubringen. Genauso beschreibt Paulus geistliche Reife. Ein reifer Christ wird zur Brücke für andere. Hier wird es für dich konkret. Frag dich doch einmal, wo gefällst du dir noch selbst? Wo pochst du auf dein Recht? In der Ehe, wenn du auf die Änderung des anderen wartest? In der Gemeinde, wenn du schneller kritisierst als anpackst? Ein österliches Leben fragt, wie kann ich tragen? Ich möchte dir eine Übung für die kommende Woche mitgeben. Denk mal an eine Person, vielleicht hier in der Gemeinde, mit der du dich schwer tust. Und frage Gott ganz ehrlich, welche Last trägt dieser Mensch gerade, die ich ihm ein Stück weit abnehmen kann? Wir haben gesehen, wir sollen tragen und nicht uns selbst gefallen. Aber Hand aufs Herz, wer schafft das? Oft stoßen wir doch an unsere eigenen Möglichkeiten. Unsere Geduld ist endlich. Unsere Kraft zu lieben reicht nicht. So schnell erreicht sie ihre Grenzen. Eine echte Einheit entsteht nicht automatisch. Nicht aus unserer menschlichen Anstrengung. Darum führt Paulus uns jetzt einen entscheidenden Schritt weiter. Weg von unserem Bemühen hin zu Gottes Wirken. In Versen 5 bis 7 genau, geht es um die Einheit, die Gott bewirkt. Lesen wir dazu Vers 5. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Paulus sagt nicht, strengt euch mehr an. Gebt alles. Nein, Paulus sagt, Gott muss dieses Miteinander, das heißt diese Eintracht, diese Einheit geben. Denn echte Einheit ist übernatürlich. Wir Menschen sind so unterschiedlich. Wir haben verschiedene Temperamente, verschiedene Prägungen und damit auch Meinungen und völlig verschiedene Hintergründe und damit auch Erfahrungen. Einheit entsteht da nicht von allein. Es braucht Gott. Und Paulus beschreibt ihn hier mit zwei wunderbaren Titeln. Erstens, Gott ist der Gott der Geduld. Einheit braucht Zeit, manchmal Jahre, manchmal Tränen. Gott, der Gott der Geduld, er schenkt dir die Kraft zum Durchhalten, wenn es schwierig wird. Zweitens, Gott ist der Gott des Trostes. Wer Einheit sucht, wird oft entmutigt. Durch Missverständnisse, durch Konflikte oder auch durch die eigene Schwäche. Der Gott des Trostes schenkt dann dir den Trost, den du brauchst. Stell dir einen großen Chor vor. Also größer als der eben. Der war auch schon sehr gut. Es gibt hohe und tiefe Stimmen. Ein Chorleiter sagte einmal, ihr müsst nicht alle dieselbe Stimme singen, aber ihr müsst alle auf denselben Grundton hören. Darauf kommt das an. Und unser Grundton in der Gemeinde ist die Gnade Jesu. Wahre Harmonie entsteht, wenn wir alle auf unseren Dirigenten schauen, und zwar auf Christus. Wenn er den Takt angibt, wird aus unserer Verschiedenheit Musik. Und das nicht, weil wir alle einer Meinung sind, sondern weil wir alle auf denselben Herrn hören. Darauf kommt es an. Vielleicht fragst du jetzt, wozu das Ganze? Warum diese Mühe mit dem Tragen, Rücksicht nehmen? Einheit ist kein Selbstzweck. Sie hat ein ganz klares Ziel, das über uns hinausweist, und zwar den gemeinsamen Lobpreis. Lesen wir doch Vers 6. Paulus schreibt, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, Gott sucht keine Solisten. Er will keine Menschen, die nur ihr eigenes Lied singen. Er liebt den gewaltigen Chor seines Volkes. Wenn unterschiedliche Menschen gemeinsam Gott preisen, geschieht etwas Wunderbares, etwas Besonderes. Der Impfgegner steht neben dem Befürworter. Wer Traditionen liebt, trifft auf jemanden, der alles modernisieren möchte. In diesem Moment wird die Kraft des Evangeliums in dieser Welt erst richtig sichtbar. In diesem Augenblick geschieht etwas Gewaltiges. Liebe Gemeinde, wir üben hier auf Erden schon unsere ewige Bestimmung ein. Ist uns das bewusst? Wir üben hier auf Erden schon unsere ewige Bestimmung ein. Die Offenbarung zeigt uns nämlich dieses Bild. Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen stehen vor dem Thron und sie singen mit einem Mund. Wenn wir so einmütig Gott loben, bricht ein Stück Ewigkeit hier in unserer Gegenwart ein. Wir tun genau das, wofür wir geschaffen wurden. Und wenn Gott diese Einheit schenkt, hat das eine Konsequenz für dein Herz. Paulus fasst alles in einem entscheidenden Satz zusammen. Und zwar, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Das griechische Wort für annehmen ist einfach wunderschön. Es bedeutet eigentlich, zieht einander an das Herz. Das ist der Maßstab. Und er ist radikal. Die Frage, wie hat Christus dich angenommen? Hat er gewartet, bis du perfekt warst? Hat er gesagt, komm erstmal zur Vernunft? Nein. Er hat dich mit all deinen Sünden, Fehlern, Macken an sein Herz gezogen. Er tat das lange bevor du dich verändert hast. Wenn wir das begreifen, dann können wir nicht mehr verurteilen. Versteh mich hier nicht falsch. Es geht nicht darum, Sünde gut zu heißen, die Gottes Wort klar benennt. Darum geht es hier gar nicht. Es geht um unsere unterschiedlichen Ansichten, Lebensstile oder Meinungen. Also um all die Dinge, bei denen wir manchmal unterschiedlicher Auffassung sind. Weil Gott uns so bedingungslos liebt, können auch wir einander an das Herz ziehen. Unsere Annahme des anderen wird so zum tiefsten Dankeschön an Gott. Wenn wir so miteinander umgehen, liebe Geschwister, wird Gott geehrt. Doch Paulus geht noch einen Schritt tiefer. Er zeigt uns, dass diese Einheit kein Zufall ist, sondern Teil von Gottes großem Plan für die ganze Welt. Das wird in Versen 8 bis 13 beschrieben. Christus erfüllt die Verheißung und schenkt Hoffnung. Paulus weitet jetzt unseren Blick. Er lässt uns nicht bei unseren täglichen Konflikten zurück. Er zieht die Kamera ganz weit auf. Er zeigt uns ein gewaltiges Panorama. Unsere Einheit in der Gemeinde ist also kein lokales Experiment. Sie ist die Erfüllung eines gigantischen Plans. Unser kleines Gemeindeleben ist Teil der großen Weltgeschichte Gottes. Kommen wir zu Vers 8. Da heißt es, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Das bedeutet, Christus kam nicht zufällig in diese Welt. Er kam, um Gottes Treue zu beweisen. Gott vergisst seine Versprechen nicht. Was er vor Jahrtausenden Abraham und Jakob zugesagt hat, das hält er. Das gibt uns Sicherheit. Gott ändert seine Meinung nicht. Er steht felsenfest zu seinem Wort. Also nochmal, Gott hält Wort. Was er zusagt, das gilt. Aber Jesus blieb nicht nur bei seinem eigenen Volk, bei Israel. Er öffnet die Tür sperrangelweit für alle Nationen, das heißt für alle Menschen dieser Welt. Er möchte, dass auch wir seine Barmherzigkeit erkennen und ihn dafür loben. Das lesen wir jetzt in diesem Vers 9. Da heißt es, die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen. Das Licht von Ostern strahlt also weit über die Grenzen Israels hinaus. Paulus beweist diesen globalen Plan mit einer Kette von Zitaten aus dem Alten Testament. Und zwar in Vers 9, da heißt es, darum will ich dich loben unter den Völkern und deinem Namen singen. Hier geht es um das gemeinsame Lob. Das bedeutet, Gottes Lob kennt keine Grenzen. Er will, dass du mit einstimmst. Dann heißt es weiter in Vers 10, freut euch, ihr Völker, mit seinem Volk. Hier geht es um die gemeinsame Freude. Du sollst nicht nur daneben stellen, sondern dich mit Gottes erstberufenem Volk von Herzen mitfreuen. Vers 11. Lobet den Herrn alle Heiden, also alle Völker, und preisen sollen ihn alle Völker. Hier geht es um den globalen Lobpreis. Hier gibt es keine Ausnahme mehr. Jeder Kontinent, jede Kultur, jeder Mensch ist gerufen. Und dann in Vers 12. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais. Auf den werden die Völker hoffen. Hier geht es um die Hoffnung für alle Menschen. Christus ist die Wurzel, die alles trägt. Er ist die Hoffnung, die für die ganze Welt reicht. Auch für dich persönlich. Was Paulus hier zeigt, ist gewaltig. Unsere Einheit ist also Teil von Gottes großem Plan. Wenn Menschen aus völlig unterschiedlichen Kulturen gemeinsam Gott loben, ist das kein Zufall. Es ist das Ziel der Geschichte Gottes. Und hier schließt sich der Kreis zu Vers 6. Ein Mund, ein Lob, ein Volk. Liebe Gemeinde, durch Ostern wird sichtbar, Gottes Verheißungen sind kein totes Papier. Sie sind lebendige Realität. Das leere Grab beweist, Gottes Plan kann nicht gestoppt werden. Diese Gewissheit führt Paulus nun zu einem gewaltigen Schlusspunkt. Er bleibt nicht beim Erklären stehen, sondern schließt mit einem Gebet, das wie ein Segensstrom über uns fließen möchte. Hören wir auf Gottes Ziel für unser Leben. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein Name, der Gott der Hoffnung. Hoffnung ist nichts, was wir selbst produzieren müssen. Sie ist ein Geschenk. Stell dir vor, du gehst durch einen stockfinsteren Tunnel. Ohne Licht tastest du dich ja voller Unsicherheit, vielleicht auch Angst voran. Aber sobald am Ende das erste Sonnenlicht erscheint, verändert sich alles. Du gehst aufrecht, du gehst zügig, du hast ein Ziel. Genau das ist Ostern. Genau das. Christus ist das Licht am Ende deines Tunnels. Das verändert, wie du heute gehst, wie du heute lebst. Damit sind wir beim letzten Punkt angekommen. Ostern im Alltag leben. Was hat das nun alles mit deinem Montag, mit deinem Alltag zu tun? Wenn Christus lebt, bleibt das Evangelium nicht in deinem Kopf, Es wird sichtbar in deinen Händen und in deinen Worten. Das wird zur Praxis. Und zwar einmal in deinen Beziehungen. Dann heißt es lieben statt siegen. Ein österliches Leben hat es nicht mehr nötig, ständig gewinnen zu müssen. Wenn du morgen am Küchentisch sitzt oder übermorgen zur Arbeit gehst, erinnere dich an Vers 7. Nimm den anderen an, wie Christus dich angenommen hat. Frag nicht, wie bekomme ich Recht? Frag, wie kann ich lieben? Du musst nicht mehr siegen, du darfst dienen. Dann in der Gemeinde, da heißt es tragen statt Abstand. Jesu Auferstehungskraft wird sichtbar, wenn wir einander an das Herz ziehen. Such also nicht den Fehler beim anderen. Such die Last, die du ihm abnehmen kannst. Ein ehrliches Gespräch oder ein offenes Ohr für jemanden, der dich nervt, das ist gelebtes Ostern. Drittens, in deinem Innern. Da heißt es Vertrauen statt Angst. Vielleicht sagst du, das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Du hast recht. Unsere eigene Geduld ist oft am Ende. Der Gott der Hoffnung möchte dein Herz jedoch ganz erfüllen. Er schenkt Freude und Frieden, die nicht von den Nachrichten dieser Welt abhängen. Stell dir ein Kraftwerk vor. Es produziert Strom, aber ohne Leitung bleibt das Haus dunkel. So einfach. Der Heilige Geist ist diese Leitung. Er bringt die Kraft der Auferstehung direkt in dein Herz. Hoffnung ist kein Benzin, das du selbst zapfen musst. Du bist nur das Gefäß. Der Heilige Geist gießt die Hoffnung in dich ein. Und diese Kraft, sie wächst, wenn du nahe bei Christus bleibst. Im Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. So wird dein Akku gefüllt. Und du wirst zum Lichtblick für andere. Warum? Weil Gott in dir wirkt. Liebe Gemeinde, Ostern verändert alles. Der auferstandene Christus lebt, nicht nur in der Geschichte, sondern hier und heute in dir. Du musst nicht mehr um dich selbst kreisen. Du musst nicht mehr verbissen kämpfen. Denn Christus hat den Sieg für dich bereits errungen. Du bist bedingungslos angenommen. Geh jetzt zurück in deinen Alltag. Aber geh anders. Bau an der Einheit, wo andere Mauern hochziehen. Trag die Lasten derer, die neben dir gehen. Wenn das geschieht, wird unsere Gemeinschaft zu einem Ort, an dem Gott sichtbar wird. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil der Auferstandene durch uns wirkt. Der Gott der Hoffnung geht vor dir her. Ostern ist nicht vorbei. Ostern beginnt morgen. Christus ist auferstanden. Amen.